ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Entschuldigung, ich muss hier mal gerade, das ruckelt jetzt ein bisschen.
Ja.
Weil der Plopschutz vor dem Mikrofon, der war verrückt. Also nicht verrückt im Sinne von psychisch verrückt, sondern zur Seite gerückt von jemandem.
Und dann ist es kein Plopschutz mehr.
Genau, das ist so, das sieht aus wie ein Nylonstrumpf, der über einen Ring gespannt ist, damit man nicht, wenn man P spricht, so dann da verhindert der das Ploppen.
Ich mache den mal weg und spreche ein P.
Ja, man spricht mal. Ja, siehst du? Da hört man es nämlich. Ja. Das ist ohne Ploppschutz. Ist so und mit Ploppschutz ist so. Also es bringt was, deshalb mussten wir das gerade korrigieren. So weit, so uninteressant, finde ich an dieser Stelle,
es
oder?
Es ist auch ein beliebter Ansteckungsherd, weil
ja klar, jeder hechelt
da irgendwie rein ja, und geht dann zu nah ran und holt sich dann die Seuche.
Das ist doch völliger Unfug.
Ja?
Das ist auch so ein Märchen, weil diese Viren oder Bakterien, die ohne Frage jetzt in diesem Ploppschutz hier, in diesem Nylonstrumpf drin sind, die springen ja nicht dahin.
Nein, aber
ja, die springen dir doch nicht in den Mund
nein,
rein.
Nein, das die nicht, aber die drin. Leute gehen ganz nah ran und
ja, nein, niemand leckt. Ach, jetzt wird es ja schon am Anfang eklig. Nein, niemand leckt daran. Deshalb ist es ein Irrglaube, diese Viecher springen ja nicht. Du müsstest dann schon mit den Lippen da dran kommen.
Ja.
Und das tun wir nicht.
Nein,
das tun wir nicht.
Wir müssen ernsthaft reden, Michael.
Oh, Entschuldigung, worüber müssen wir reden?
Wir müssen ernsthaft darüber reden. Ich habe dich im Verdacht.
Oh, ja. Ich habe gar nichts gemacht.
Nein, pass auf.
Also, ja.
Siehst du das, was ich hier, ich habe hier einen Katalog.
Da ist, also ich beschreibe ihn kurz, da ist der Kölner Dom drauf abgebildet.
Ja.
Also ich glaube, es ist der Nordturm des Kölner Doms.
Ja.
Man sieht nur einen. Und oben drüber steht FC-Fanartikel 2526.
Und das wurde mir nach Hause geschickt. Mir, einem bekennenden Bayern-Fan, hat der erste FC Köln dieses Zeug geschickt.
Aber ich bin wirklich unschuldig. Ich habe keine Ahnung. Hast du denn mal irgendwas? Nee, du wirst ja nicht. Da muss ja jemand deine Adresse angegeben haben.
Ja, genau.
Und du hast ja auch nicht für eine Bühnenshow oder sowas.
Nein,
hast du ja auch
ich habe nichts vom
bestellt
FC gekauft.
So. Also muss dir irgendeiner muss dir das reingedrückt
haben. Ich bin erschüttert.
Aber ich bin wirklich unschuldig. Aber du darfst es gerne. Für mich ist es ja keine Strafe oder keine Last. Du darfst den gern an mich weiterreichen.
Das werde ich machen. Und du wirst dir bestimmt, ich bin ja, es ist immer geil. Ich meine, ich kenne diesen Fanartikelkatalog vom FC Bayern.
Ja, klar.
Ich sag dir es, da ist er wertiger.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Klar, ja, das ist klar.
Das ist ganz
logisch,
klar.
Da kann man ja wahrscheinlich auch mal 8 Millionen für so einen Katalog ausgeben, weil das ist ja dann eh nur irgendwie ein Millionstel Teil des Budgets. Genau.
Und jetzt habe ich hier aber so Salzstreuer, Salz und Pfeffer.
Ja, mit dem Hennes, oder?
Ja, und Hennes ist der Eierbecher.
Das ist geil. Das klingt geschmacklos und ist es, glaube ich.
Ist es auch, ja.
Aber ich blätter sowas gerne durch, übrigens egal
natürlich.
Von welchem Verein, weil manchmal sind da wirklich originelle Sachen drin, finde ich.
Die originellsten Sachen findest du übrigens beim FC Bayern.
Nein, ich würde widersprechen, ich würde sagen, die teuersten Sachen findest du.
Das auch. Ich finde hier überhaupt keine teure Uhr.
Nee, wir haben auch keine teuren Uhren.
Das ist
der FC-Fan, der ist, der für den ist erstmal egal, wie spät es ist, weil
es ist eh immer zu spät.
Es ist immer zu spät für alles, ganz genau.
Hier ist der Wandflaschenöffner. Trink doch eine mit.
Ja, das ist doch schön.
Ja,
oder?
Schön.
Ja, trink doch eine mit, hör mal.
Und die Solarlaterne Skyline.
Ja, ist auch schön. Und ich meine, also du kannst sagen, was du willst, aber die Skyline von Köln, die ist schon schön.
Sehr schön.
Das muss man schon sagen.
Für Hunde gibt es das Fressbütchen vom 1. FC Köln.
Bütchen,
ja.
Also ein Kiosk oder ein Späti, wie man
also
anderswo sagt. Das ist in Köln das Bütchen.
Es ist, ich muss zugeben, das ist witzig gemacht und das ist okay. Aber ich
komm,
ich
du kannst
ihn
mir
dir,
an dieser
komm,
Stelle geben. Vielen Dank.
Ich und ich möchte den 1. FC Köln bitten, mich aus seinem Adressverzeichnis zu streichen.
Ich möchte mal wissen, welcher Minuskumpel dir was angetan hat.
Ich weiß nicht. Ein Kollege hier. Es gibt hier FC-Fans.
Ja, ich weiß.
Ich werde das rausfinden.
Du wirst es rausfinden, ja. Wir müssen aber auch auf die ernsten oder auch traurigeren Dinge des Lebens zu sprechen kommen. Das zeichnet diesen Podcast aus hier, dieses Auf und Ab. Wir müssen über Franz Josef Wagner reden.
Ja, dringend.
Langjähriger Kolumnist der Bild-Zeitung. Ich sage mal, zeitweise eine der meist gehassten Figuren, aber zeitweise auch eine der meist bewunderten und auf jeden Fall einer der meist gelesenen.
Ja,
denn seine Kolumne in der Bild-Zeitung, Brief von Wagner, war eigentlich immer, die Bild-Zeitung macht ja auch so Analysen, die Springer-Presse, was wird gelesen?
Das
und zwar hat er die höchste
immer gelesen, Lesequote. Ja. Oder wurde immer gelesen, der ist ja gestorben jetzt.
Hat aber Er hat aber zum Teil da Sachen von sich gegeben, da hat man fassungslos in diese Zeitung geguckt und hat gesagt, das meint er jetzt nicht im Ernst.
Doch, der meinte das alles ernst.
Ein anderer Kolumnist, Harald Martenstein, hat mal über ihn den schönen Satz gesagt, er rudert seinen Kahn weit hinaus in den Ozean des Wahnsinns. Und schöner kann man es nicht sagen.
Nein, es stimmt einfach, aber ich muss jetzt auch zugeben, ich habe das gern gelesen.
Ja, ja.
Weil es einfach manchmal wirklich sehr pointiert, manchmal stimmte es, man muss nicht immer seiner Meinung gewesen sein, aber es war immer irgendwie
Ein schwerer Raucher, schwerer Trinker. Ja. Manchmal, wenn man ihn gesucht hat bei Springer im Verlagsgebäude, dann musste man immer nur gucken, ob er nicht in der Paris-Bar sitzt, unweit davon irgendwie in Berlin. Und es gab eine herrliche Reportage, ich glaube, das war sogar Spiegel TV, die hatten ihn gebeten, er soll ihnen doch mal den Redaktionsraum zeigen bei Springer.
Ja.
Und dann sind die mit ihm, haben ihn mit einer Kamera begleitet, da war er schon an die 70 oder so. Und dann hat er den Eingang nicht gefunden. Von diesem Springer-Gebäude, weil er da jahrelang nicht in seinem Büro war.
Er war immer in der Paris-Bar und hat sehr schön gesagt, zu Fuß brauchte ich nüchtern 10 Minuten dahin von meinem Zuhause, betrunken 20 Minuten zurück.
Ja, das war noch Journalismus. Und er hat sich bis zuletzt geweigert, einen Computer zu benutzen. Nicht mal eine Schreibmaschine oder so. Also doch, er hatte eine Schreibmaschine, hatte er noch. Aber er hat auch diese Kolumne bis zuletzt, er hat die immer nur durchtelefoniert.
Ja.
Das war immer nur, Fräulein so und so, notieren Sie bitte. Das ist also wirklich aus der Zeit gefallen. Und es ist so, also der war auch, hat ja eine sehr bewegte Lebensgeschichte, war mehrfach Chefredakteur bei verschiedenen Zeitungen und war auch als Reporter in Vietnam.
Und Kriegsreporter.
Ja, Kriegsreporter, mitten im Vietnamkrieg. Und das sind dann Szenen, das kommt einem vor wie in diesem Film Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, weil es gibt Szenen, wo Wagner Wasserski laufen ist in Saigon.
Das ist unglaublich. Also,
was für eine Type.
Ich habe natürlich auch geguckt und ein Interview gefunden von ihm von vor ein paar Jahren. Mhm. Und er hat als Chefredakteur BZ war er ja und bei der Bunten, ne?
Ja.
Die Schlagzeile Franzi van Speck als Molch holt man kein Gold.
So, und das ist nämlich der Punkt, da wollte ich gerade sagen, er war natürlich auch grenzüberschreitend.
Ja.
Und wenn man, da sind wir gleich bei einem anderen Punkt, nämlich bei einer Biografie von Franzi van Almsick, das hat dieses junge Mädchen, also das, was die aushalten musste. Und dann kommt so ein, und das jetzt kann man nicht anders sagen, kommt so ein Arschloch und sagt Franzi van Speck, weil sie in ihren Teenagerjahren irgendwann mal 2-3 Kilo zu viel hatte oder sowas.
Ja, aber er hat ja eine Geschichte dazu. Er sagt, es gab mein Lieblingslokal, das La Cantina, und es war wenige Wochen vor den Spielen in Sydney und da kam Van Almsick rein mit ein paar Werbemädchen.
Mhm.
Zum Schluss gab es Dolce in riesigen Schüsseln, Tiramisu, Crema Catalana, sowas. Die Werbemädchen nippten mit einem Löffel und ließen da stehen. Dann löffelte sich Franzi das ganze Zeug rein.
Ja.
Da habe ich hinübergerufen, du willst doch noch Gold schwimmen, hör auf zu fressen.
Schön.
Unglaublich.
Ja. Also es ist nämlich, es gibt eine Doku, 3 Teile, eine ARD-Produktion, ganz, ganz toll, war linear schon ausgestrahlt, aber ist noch in der Mediathek, Being Franziska van Almsick, wo sie mit sich selber sehr ehrlich ins Gericht geht und wo auch diese ganzen Sachen drin sind. Und ich hatte das, wie wir alle, du verdrängst ja, was auf dieses Mädchen eingestellt ist. Die war 14 Jahre in Barcelona 1992. Unfassbar. Und wie sie versucht hat, immer wieder diese Goldmedaille zu kriegen, irgendwie das wurde ein richtiges Trauma in ihrem Leben. Sie hat ja da Silber gewonnen und mehrfach Weltmeisterin, Weltrekordlerin und so weiter. Aber es ging auch immer um diese Goldmedaille.
Natürlich,
bei
Olympia. Ja, klar.
Und sie ist auch sehr ehrlich und dann ist eben auch wieder der Link da, weil sie spricht auch über Essstörungen. Und sie sagt, ja, ist ein Leben lang ein Thema bei mir. Immer wenn ich anfange zu fressen, dann bin ich nicht mit mir im Reinen. Und das ist so, und wenn du das jetzt so auf der anderen Seite, du hast so einen Zeitungsmacher, der war schon ein skrupelloser Sack, dem war das doch wurscht irgendwie. Und was das mit diesem Mädchen gemacht hat, war schon auch heftig, muss
dem
man sagen.
Dem ging's, das gibt er, hat er ja auch zugegeben, ihm ging's immer nur ums Produkt, um die Schlagzeile. Eine geile Schlagzeile. Und ob die Story jetzt hundertprozentig stimmt oder nicht, mal schauen. Ja. Und Boris Becker hat ja ein Buch geschrieben, da habe ich jetzt auch angefangen reinzulesen. Ist auch gut. Und derselbe Effekt wie bei der Van Almsick. Der war zu jung für diesen Erfolg.
Ja,
er hat ja selber gesagt, ich wäre ganz gern ein paar Jahre älter gewesen, als ich Wimbledon gewonnen habe. Weil als junger Mensch ist es, was da auf dich einprasselt,
genießen kannst du sowieso nicht. Ja. Nee, klar, keine Frage. Also Franz Josef Wagner, unglaubliche Type, irgendwie aus einer anderen Zeit, aus der Zeit gefallen, aber solche wird es auch nicht mehr geben, glaube ich.
Ich. Vielleicht noch eine Antwort auf die Frage, kann man betrunken schreiben, weil er hat nun mal sehr viel getrunken. Seine Antwort war, du kannst natürlich betrunken schreiben, wenn du ein Buch schreibst. Am nächsten Morgen schmeißt du 95% weg, auf den Flow zu warten, da auf das 2 Flaschen Rotwein beim Denken helfen, das ist Quatsch. Ich schreibe in der Regel nüchtern. Früher gehörte zu einer guten Reportage eine Flasche Whisky dazu.
Okay.
Unglaublich.
Aber ich meine, wir sind ja nur kleine Lichter in diesem großen Rädchen des Mediengetriebes, aber es ist ja schon so, dass wir auch früher, als wir hier angefangen haben, als junge Kerle, wir waren oft abends in der Kneipe mit vielen Kollegen, das war einfach so, wir waren viele Singles hier bei SWF3 damals noch und dann immer Yip-Di-He und dann haben wir abends auch Sketche geschrieben.
Ja.
Also wir haben ja wirklich in der Kneipe, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, das ist doch eine geile Idee, komm, das machen wir uns.
Und hier muss ich Wagner widersprechen, wir haben nicht 95, sondern 100% weggeschmissen.
Wir haben 100% weggeworfen.
Weil das war einfach Mist.
Wenn du das am nächsten Tag dir nüchtern angeguckt hast, hielt das keinerlei Kriterien für irgendeinen Joke stand. Es funktioniert zumindest bei uns nicht. Es gibt Leute, glaube ich, die haben ein Leben lang betrunken geschrieben und vielleicht auch gute Sachen, aber wir haben es nicht
hingekriegt. Nee, wir haben es nicht hingekriegt.
Nee,
und ich bin da auch gar nicht traurig drüber.
Nee. Aber es ist trotzdem immer interessant, was man lustig findet und am nächsten Tag ist es im wahrsten Sinne des Wortes doppelt ernüchtert. Irgendwie.
Esther hat uns geschrieben.
Ja.
Ich hatte ja von meinem Urlaub erzählt und übers Wetter in Schottland und dann sagt sie, das sind Fake News.
Mhm.
Wir waren im August 2 Wochen in Schottland, einmal kreuz und quer, ein paar Tage auf Mull, dann hoch nach Ullapool und zum Schluss nach Edinburgh. Und jetzt kommt's. Wir haben in 2,5 Wochen exakt 2 Minuten Regen gesehen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ich hatte das gesagt.
Ja.
Da war eine Trockenheit in Großbritannien wie seit 50 Jahren nicht mehr, wochenlang.
Ja.
Und als ich dahin kam, kam der Regen.
Also ich kann Esther nur recht geben, weil ich bin mit einem Kumpel durch die schottischen Highlands gelaufen in Mitte, Ende der 80er Jahre. Und unser Hauptthema war irgendwie Wasser. Da nehmen wir irgendwie Vorräte mit und haben gesagt, da regnet es ja eh dauernd. Und wir sind fast verdurstet. Da war auch 14 Tage. Wir sind quer durch die Highlands nach Ullapool, also von der, ich sag mal, Nordseeseite rüber auf die Atlantikseite, quer durch. Und wir haben uns nachher, erst haben wir noch Wasser abgekocht, immer wenn irgendwo mal ein Bach war. Nachher, wir waren so durstig, einfach mit dem Gesicht da rein, scheißegal. Wurscht, ob da 4 Kilometer weiter irgendein Hirsch verendet ist. Wasser. Wir sind echt fast verreckt vor Hitze und Trockenheit. Also es kann da natürlich da oben auch so sein.
Ja,
also,
klar.
Aber ich sag mal, in der Regel, als wir mit dem Motorrad mal da waren, da hat es alle 10 Minuten geschüttet.
So sieht's aus.
Das war einfach so.
Und sie schreibt noch in Ullapool, gibt es einen Eisladen, der kostet eine Kugel Eis 5,75 Euro.
Ja, nun ist
Ullapool ist kein Eiszentrum.
Nee, also kalt doch, ist da
Kälte,
schon.
Kälte, ja, aber ich meine Speiseeis.
Ja, der Eisbedarf ist da eigentlich nicht so hoch, denke ich. Das war arschkalt da zum Teil irgendwie. Aber sowieso ist ja Großbritannien nicht unbedingt ein Billigreiseziel.
Nee.
Das wollen wir auch mal dazu sagen. In England, was hast du zum Teil für ein Bier bezahlt und so?
Nein, nicht England, das war Belgien und,
Belgien und Holland.
Holland 10,60.
Okay, das ist auch ordentlich, da kann man nichts sagen.
Ja. Jürgen hat uns auch noch geschrieben, wir hatten über die Zapfpistole gesprochen, warum die in Frankreich nicht arretiert wird.
Ja.
Und wir haben in der Sendung, in unserer Nachmittagssendung, haben wir schon drüber gesprochen, das ist da ja gesetzlich geregelt, ist eine Verordnung, ne, in Frankreich.
Ja.
Und er schreibt aber, in Spanien gibt es das auch und dies ist eine Maßnahme, um Benzinraub zu vermeiden. Die Diebe würden bei einer Arretierung einfach mit offenem Tank abhauen und der Sprit läuft auf dem Boden.
Aha.
Das
weiß ich auch nicht. Aber ist es nicht, also ich meine, wenn du jetzt ein Dieb bist, dann kannst du doch noch schnell den Rüssel da rausnehmen, einsteigen und dann wegfahren.
Ja.
Muss das dann? Also so schnell ist doch der Tankwart, wenn es überhaupt noch einen gibt, so schnell ist der doch auch gar nicht draußen.
Und ich glaube, wenn die Zapfpistole, die arretierte, auf den Boden fällt, dann geht dieses Dings da eh auf, oder?
Da müsste eigentlich
auch, schon.
Oder? Also du siehst, das Thema Zapfpistolen hat viele, viele Facetten.
Ja.
Aber ja, es gibt, glaube ich, 1000 Gründe. Aber es sind vor allen Dingen ja, bei Frankreich haben wir es ja geklärt, dann letztlich in der Sendung bei SWR3, es sind vor allen Dingen gesetzliche Vorschriften. Die Dinger sind schlicht und ergreifend nicht erlaubt. Fertig.
Und Ralf hat uns geschrieben und bedankt sich für den wunderbaren Auftritt in Karlsruhe.
Ja. Ach so, das war übrigens eine tolle Show. Das stimmt. Ja. Vielen Dank für alle, die da waren. Ich weiß nicht, ob wir es schon, nee, konnten wir ja noch nicht erwähnen, oder?
Nee, konnten wir noch nicht erwähnen.
War lustig und war ausverkauft. Und wir sind ja 10., 11. November sind wir wieder da und wohl im Februar auch noch.
Ja, ja, genau. Und es gibt für November, schwierig.
Gibt es aber wirklich noch. Also normalerweise sagen wir ja Restkarten an der Abendkasse. Das bedeutet ja, dass ein eisiger Wind durch eine leere Halle fegt. Aber in diesem Fall ist es wohl wirklich so, ja.
Und Ralf hat auch geschrieben, etwas schade fand ich, dass ihr weder in der Pause noch nach der Vorstellung in das Foyer gekommen seid, um so ein Selfie zu machen.
Also das ist überhaupt keine Absicht gewesen. Nee. In der Pause geht nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in der Pause ist es so, wir haben ja immer ganz viele Kostüme und Requisiten. Hinter der Bühne sieht es aus nach der ersten Stunde wie ein Saustall.
So, und dann wird aufgeräumt.
Dann müssen wir das aufräumen, weil man kann da fast nicht mehr treten, ehrlich gesagt.
Und dasselbe passiert am Ende der Vorstellung. Wir gehen von der Bühne ab und dann packen wir unser Zeug zusammen und müssen die Klamotten in Kleidersäcke packen, alle anderen Requisiten in Kisten und das dauert halt einfach.
Es ist so, im Kammertheater Karlsruhe, wo wir da auftreten, die haben ja auch eine normale Inszenierung. Da lief ein Boulevardstück und das läuft immer Dienstag bis Sonntag. Das heißt, wir haben die Sachen der Kollegen, die da jeden Abend spielen, erstmal zur Seite räumen müssen, uns da ausbreiten und natürlich müssen wir das auch wieder ein bisschen zurückbauen. Wir können unseren Kram da ja auch nicht lassen. Wir müssen das alles hinter der Bühne wegräumen. Insofern dauert das immer inklusive Abschminken, also eine gute halbe Stunde. Wenn da noch jemand im Foyer wäre, würde er natürlich, wir sind ja gar nicht so.
Nee, und wir sind auch in die Kneipe gegangen.
Genau, direkt neben
dem Theater. Direkt nebenan.
Ja.
Und haben gesagt, jetzt machen wir mal den Wagner hier.
Ja. Wir schreiben mal was Lustiges und trinken eine Flasche Whisky. Nee. Nee, also es ist so, im Kontrakreistheater in Bonn war das ein bisschen anders, weil da werden uns ja jetzt vielleicht auch einige zuhören, die dort waren. Da konnten wir ja unsere Sachen die ganze Woche lang lassen, weil wir 7 Tage hintereinander aufgetreten sind. Und dann waren wir schneller im Foyer, weil dann hat das ganze Aufräumen nur 10 Minütchen gedauert oder so.
Ja.
Ne? Also das nur zur Erklärung.
Jawohl.
Wir machen gern
Selfies, Autogramme, was auch immer.
Wir sind gar nicht so. Ja.
Du hast dich gar nicht gewundert, mit welchem Auto ich da bin.
Ja, irgend so ein Auto, da steht, glaube ich, breit drauf von deinem Händler irgendwie, dieses Auto müsst ihr kaufen, sonst
nein, weil so. Meiner ist in Reparatur. Also da wird so ein Unfallschaden wird gemacht.
Ach, ein Unfallschaden.
Ja, ich habe jemanden, habe ich erzählt, so, übersehen, ja. Vorfahrt ja, nee, und ja, so nee, Sachen. Klar, ja. Ja. Okay, jetzt habe ich den am Montag hingebracht. Heute ist Mittwoch, wir zeigen ihn am Mittwoch auf. Und habe heute mal angerufen, wann der denn fertig wird. Und dann sagte er, der Mechaniker mir, ja, das ist so, es ist auch eine Rückrufaktion. Und diese Rückrufaktion betrifft auch Ihren Wagen. Das kann gut noch 10 Tage dauern.
Der muss eingestampft, der muss gepresst werden. Der
Nein, da ist irgendwas am Getriebe, das muss abgedichtet werden, was auch immer.
Ja,
und bis die Teile da sind, bis es gemacht ist, dann sage ich, ja, ich habe einen Leihwagen, das übernimmt dann ja die französische Autofirma, die
diese
Renault
heißt.
Die
französische Autofirma, ja genau.
Und dann sagt er, nee, die übernehmen auch bei Reparaturen, die mit Rückruf zu tun haben, maximal 2 Tage.
Und dann sagen die, ist doch dein Problem.
Ist doch dein Problem.
Auch wenn es ein Rückruf ist.
Ja.
Das finde ich
Gut,
ich nehme mal an, solange es noch Händler gibt, das wird sich ja auch, glaube ich, in den nächsten Jahren erledigen. Das ist ja auch ein großes Händlersterben im Automarkt. Aber solange es noch Händler gibt, muss der das wahrscheinlich dann übernehmen. Nein. Weil er sagt, er will ja dich nicht als Kunden verlieren oder sowas.
Er muss nicht, aber die sind sehr kulant und die werden es machen. Aber ich finde es schon vom Hersteller.
Ist so rotzig, oder?
Ja.
Aber man sieht, dass denen allen, der Arsch auf Grundeis geht inzwischen. Und es wird irgendwie, also für sowas ist schon gar kein Geld mehr da und du wirst überall nur noch eingespart ohne Ende irgendwie. Du kriegst ja, früher war das ja so, wenn du ein Auto gekauft hast, konntest du noch irgendwie dick verhandeln und dann hat der Verkäufer ganz generös gesagt, wissen Sie, die Velour-Fußmatten, die bekommen Sie von mir umsonst dazu. Heute kriegst du die Velour-Fußmatten auch dazu, die kosten aber 240 Euro.
So ist es. Da sind ja gar keine Reifen dran.
Ja. Hier im Kleingedruckten ist es ja so. Ja, also da ist, das muss man glaube ich euch nicht sagen, im Automarkt ist allerhand Bewegung, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja.
Und da wird gespart, wo es geht. Finde ich aber trotzdem nicht okay. Wenn die Firma die Teile nicht ranschafft und es dauert 10 Tage und dann sollst du das Leihauto zahlen, finde ich eigentlich unmöglich.
Nein, das geht nicht. Und ich werde mich an entsprechender Stelle.
So ist es, ja.
Jawohl.
Ich möchte kurz auf einen Abschied zu sprechen kommen. Auf dem nordindischen Luftwaffenstützpunkt Chandigarh, den kennst du natürlich.
Natürlich Chandigarh. Ja, klar.
Genau. Da ist in Anwesenheit von Verteidigungsminister Rajnath Singh, den kennst du natürlich auch.
Ja, der Singh.
Ja, genau.
Der war lang in Sing Sing.
Ja, genau. Also da ist jedenfalls mit einem Wasserkanonensalut die letzte MiG-21 der indischen Luftwaffe verabschiedet worden. Also die ist jetzt außer Dienst gestellt worden. Diese Dinger, Indien war ein Hauptabnehmer dieser MiG-Flugzeuge. Ja, genau. Die haben die schon in den 60er Jahren, glaube ich, gekauft. Oder beziehungsweise in den 50ern ist die MiG entwickelt worden und Indien hat dann ewig gekauft. Also das Ding flog jetzt hier Jahrzehnte da oben rum. Insgesamt waren 872 MiG-Flugzeuge für Indien im Einsatz. Es ist aber so, ich sag mal so, also der Spitzname des Flugzeugs in Indien ist Fliegender Sarg übersetzt. Und es gab einfach so unfassbar viele Unfälle. Wir haben ja auch immer gerne mal was Makaberes hier drin. Aber es ist in der Tat so, dass 482 davon abgestürzt sind.
Aber die Piloten konnten sich Schleudersitz
ohne Feinddings oder wer weiß was alles. Einfach so, 171 Piloten, 39 Zivilisten, 8 Militärangehörige sind ums Leben gekommen durch dieses Ding irgendwie. Also es ist schon so, diese komischen Flugzeuge sind ja nicht nur Waffen, mit denen man offensichtlich andere treffen kann, sondern es, auch wenn du da drin sitzt als Pilot, glaube ich, musst du immer ein bisschen Angst haben. Die Bundeswehr hatte ja diesen berühmten Starfighter, diese F-104.
Der war auch nicht so toll.
Der hieß ja auch Widmenmacher, glaube ich. Ne?
Der war nicht so toll, nee.
Ja, und da gab es damals diesen makaberen Witz, wie kommt man an einen Starfighter? Einfach ein Grundstück kaufen und abwarten. Und das es ist schon lustig, aber jetzt nicht unbedingt für die das abgestürzt Ding fliegen sind.
Gleich neben Indien ist ja Nepal.
Ja, so um die Ecke.
Ja,
wenn man hinten rumfährt,
klar. Und da möchte ich über Ariatara Shakia sprechen. Mhm. Sie ist 2 Jahre alt und wird jetzt als Göttin verehrt.
Ich habe hier bewusst eine Pause gelassen. Die ist 2 Jahre alt und wird als Göttin verehrt.
Ja, die wurde jetzt zur neuen Kumari, zur lebenden Göttin ernannt.
Ja.
Und die ist jetzt in Kathmandu in das Kumari-Haus gezogen.
Aha, okay.
Und ihre richtige Familie darf sie nur zu festgelegten Zeiten besuchen. Da gibt es jetzt so eine ausgesuchte Familie, die wird sie betreuen. Die wird versorgt, beschützt. Ja. Meistens wird sie sogar getragen, damit sie sich nicht verletzt. Denn wenn die Kumari blutet, verliert sie ihren göttlichen Rang. Deswegen kann sie immer nur bis zu ihrer ersten Periode im Amt sein.
Okay, also dann blutet sie ja halt im Grunde aus natürlichen Gründen und dann darf sie nicht mehr Göttin sein.
Das ist unglaublich, oder?
Verrückt, ja. Und wie wird die ausgewählt?
Das machen nur Männer.
Das
sind so Priester und so andere Heinis.
Die klingeln dann und sagen, komm mal her, du bist jetzt.
Nein, das müssen schon auch optische Merkmale. Wimpern haben, so schöne Wimpern wie eine Kuh. Die Sterne müssen bei der Geburt günstig stehen und so weiter. Also solche Sachen.
Ich finde, also das ist sicherlich als Kompliment gedacht. Aber wenn ich jetzt meiner Frau sagen würde, du hast Wimpern wie eine Kuh, weiß ich nicht, wie das... Ich versuche mir gerade vorzustellen,
ihre Reaktion,
wie sie es aufnehmen würde, ob sie es wirklich als Kompliment empfinden würde.
Und jetzt sagen natürlich viele Leute, um Gottes Willen, dieses arme Kind wird da reingepresst. Und es gibt einen Dokumentarfilm, Living Goddess.
Ja.
Und da geht es um eine Kumari. Und die sagt, also ich habe nur die besten Erinnerungen an diese Zeit. Ich musste nicht zur Schule. Ich bekam Süßigkeiten. Ich durfte nicht kritisiert werden von niemandem, nicht mal von meinen Eltern. Und es war toll.
Aha, ja gut.
Ja. Ich möchte noch ganz kurz über eine der berühmtesten Kumaris sprechen. Mhm. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Also die berühmteste.
Die mit den Wimpern, ne?
Die mit den Wimpern, genau. Und die hat 4 Tage geweint.
Warum? Ach, das ist ja traurig.
Ja, die musste weinen.
Ja, aber warum?
Ja, das steht hier nicht, warum. Auf jeden Fall.
Ja, ist halt so.
Jetzt kommt's. Nachdem am 31. Mai 2001 die Tränen versiegt waren, erschoss der Kronprinz, also das Weinen bringt Unglück.
Ach du liebes.
Erschoss der Kronprinz, die Pendra, seine Mutter, seinen Vater und 7 weitere Mitglieder der königlichen Familie.
Boah! Ja, ich also. Also was machen denn Menschen irgendwie?
Ich weiß es auch nicht.
Kann man nicht irgendwie friedvoller an irgendwas glauben oder sowas? Das muss doch auch möglich sein.
Ich wollte es halt erzählen.
Ja, hast ja jetzt gemacht. So, jetzt ist die Stimmung aber derart im Keller hier. Ich meine, das ist, wir wollen ja die Menschen eigentlich auch erheitern.
Ja.
Also dann habe ich noch was nicht besonders lustig
ist. Sehr gut.
Nämlich, es gibt ja sehr viele Podcasts, wie auch unseren.
Ja.
Und natürlich glaubt auch die Politik, da einsteigen zu müssen. Weil man will ja logischerweise, man will da ja auch mitspielen, man möchte ja die Menschen erreichen. Das ist so weit, so gut. Aber dafür wird ja auch Geld ausgegeben. Und zwar nicht
Steuergeld.
Genau, gab es jetzt eine Anfrage, gilt jetzt nur für Baden-Württemberg an die Landesregierung. Und da kam zum Beispiel raus, dass der Podcast des Innenministeriums, der hat sich in 4 Folgen mit dem Zivil- und Katastrophenschutz befasst.
Was ja okay ist.
4 Folgen Podcast. Hat aber fast 50.000 Euro gekostet. Ich weiß nicht, welche Firma da die Landesregierung abgezockt hat.
Nein, irgendwie. Abgezockt. Moment, du musst es ja mal runterbringen. Ja, wenn du jetzt 50.000 durch 4 teilst, kommst du auf 12.500 pro Folge.
Ja, nee, schon
das
klar.
Das klingt zunächst nach viel.
So, das Problem ist auch die Akzeptanz. Es gibt auch einen Podcast, der heißt Cashflow von Finanzminister Daniel Bayers von den Grünen. Bei dem geht es um Geld und Politik. Ist ja, auch
gut.
Interessant,
okay.
Keine Frage. Ja, es haben sich aber dafür zuletzt 416 Nutzer je Ausstrahlung interessiert.
Okay, das ist
also...
Ja, auch das musst du wieder runterbrechen.
Ja,
nee, was hat der denn gekostet? Weiß man das?
Ja, also die ersten 30 Folgen haben im Schnitt knapp 1.000 Euro gekostet.
Ja, dann ist es,
also,
Mist. Das ist einfach...
Ja, Mist. Ich weiß nicht. Also für euch Nutzer und Nutzerinnen ist dieser Podcast ja hier umsonst. Aber er ist natürlich trotzdem nicht umsonst,
weil hier
es wird
Rundfunk,
ja durch den Rundfunkbeitrag finanziert.
Genau.
Wir haben natürlich Synergieeffekte, weil wir nutzen hier ein Studio, was ja ohnehin genutzt wird bei SWR3 für andere Dinge. Deshalb sind die Kosten jetzt schwierig zu ermitteln, sage ich mal, was das war. Die Technik ist da, da ist ein Techniker, Ecki übrigens hinter der Scheibe. Hallo Ecki.
Hallo Ecki.
Genau, super Typ. Und,
was unser Honorar angeht, also wir sind auch bei 12.500 Euro
pro Nutzer.
Pro Nutzer.
Nein, natürlich nicht.
Nein.
Das ist alles sehr, 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 sehr viel weniger. Das können wir guten Gewissens behaupten. Kann man vielleicht auch nicht vergleichen, aber ich merke, da wittern wieder manche ein Riesengeschäft.
Genau.
Ich weiß von hier Pulse of Europe, so eine pro-europäische Bürgerbewegung, meine Frau engagiert sich da, ist überparteilich, deshalb kann ich sagen, da ist die Zeit, der Zeitverlag ist aktiv an die herangetreten, weil die haben gewittert, die Zeit, mit der Zeitung verkaufen wir nicht mehr so viel.
Wir sind im Podcast-Geschäft,
genau,
super
stark. Im Podcast-Geschäft ist die Zeit wahnsinnig mit ihren ganzen Crime-Dingen und wer weiß was alles. Also es gibt ja wirklich
sehr,
tolle
sehr
Podcasts,
gut,
aber
ja.
Sie haben es eben auch als Geschäftsmodell entdeckt und sind auch für 6 Folgen wollten sie eine fünfstellige Summe haben irgendwie. Also
nee.
von den also das ist unrealistisch. Auf sowas sollte man auch nicht einsteigen.
Nein.
Das ist Quatsch, weil du gehst ja am Anfang mit den ersten Folgen gehst du ja auch gnadenlos unter. Ein Podcast muss ja erstmal auffallen. Unserer läuft jetzt schon seit Jahren. Und nur
und
deshalb
ist immer noch nicht aufgefallen.
Ja, unangenehm schon. Aber jetzt nicht jetzt. Also wir haben gute Abrufzahlen. Um
ja,
Gottes
wunderbar.
Willen. Das ist alles wunderbar. Wir beklagen uns überhaupt
ihr
nicht.
Ihr seid
wir
auch
freuen uns,
treu. Wirklich, das ist toll.
Ja, das ist wirklich toll. Aber das ist natürlich inzwischen so, da muss man echt aufpassen. Also viel Geld dafür auszugeben. Mit 6 Folgen fällst du nirgendwo auf und hast ein Heidengeld ausgegeben. Also falls ihr
und
vorhabt,
keiner hört dich, nee.
Einen Podcast zu starten, macht euch erstmal schlau bei Leuten, die vielleicht einen erfolgreichen, die darf man ruhig alle anschreiben und so, wie sie das gemacht haben, wie sie es beworben haben, wie auch immer. Also,
aber schreibt uns nicht an in der Pause einer Aufführung oder danach.
Nein, genau. Da sind wir nämlich im Foyer und machen Selfies. So.
Ich habe noch aus dem Urlaub in Schottland ein Schild, das hatte ich vergessen zu erzählen, auf der Toilette.
Mhm, okay.
Und zwar... Bevor du rausgehst, hing da dieses Schild und darauf stand, wash your hands, you filthy animal.
Das ist sehr freundlich.
Finde ich aber gut.
Ja, es ist deutlich, sagen wir mal.
Ich beobachte, es ist einfach wirklich gruselig, wie viele Leute, nachdem sie auf dem Klo waren,
immer
ohne
noch.
Händewaschen rausgehen oder nur ganz kurz so. Wasser ohne Seife und weg.
Ja, dann kannst du es auch lassen.
Ja.
Klar. Ja.
Also ihr filthy animals,
genau.
Wash your hands.
Ja, und zwar wascht euch nicht nur unterm Arm, sondern
also
auch
die Hände.
Das ist wichtig, ja. Ich habe noch, wollen wir ein bisschen kulturelles Niveau ganz kurz hier reinbringen?
Bitte darum.
Mit einem einzigen Zitat, das muss doch möglich sein.
Ja, ist möglich.
Ich habe ein Porträt neulich, bin ich per Zufall drauf gestoßen, gelesen über Glenn Gould, diesen unglaublichen Pianisten, Kanadier, der wie von einem anderen Stern gespielt hat. Seine Bach-Interpretationen waren einfach Legende. Er galt als Genie, habe ich gelesen, und auch als ausgesprochen halsstarrig. Ein schönes Wort.
Halsstarrig.
Schön. Gut, und dann wurde er mal gefragt, wie er das macht, weil seine Art zu spielen ist einfach total besonders gewesen. Also so hat sich auch niemand Bach genähert und so weiter. Eben wie so Genies, die es eben nur hin und wieder gibt. Und dann hat er diesen schönen Satz gesagt, das Geheimnis des Klavierspiels besteht teilweise in dem Maß, in dem es einem gelingt, sich von dem Instrument fernzuhalten.
Ah, okay.
Also, er hat gesagt, wenn du immer nur verbissen, glaube ich, an dem Ding sitzt,
dann
wird es
nichts.
Du musst auch einfach, er hat gesagt, ich habe auch mal ich bin auch, ich habe das Ding nicht mal angeguckt. Du musst dann auch mal Ruhe davon haben. Das ist nicht immer nur dein Freund.
Verbissen bist, genau, dann wird's nichts.
Das ist schön, ne? In dem Maß,
sehr schön.
Wie es einem gelingt, sich.
Wiederhol's nochmal, komm.
Ja, genau. Das Geheimnis des Klavierspiels besteht teilweise in dem Maß, in dem es einem gelingt, sich von dem Instrument fernzuhalten.
Das ist schön. Und das Geheimnis eines guten Podcasts besteht darin, dass man sich vom Mikro zwischen noch einmal fernhält.
Und rechtzeitig aufhört. Ja. Cool, dass ihr dabei wart. Und wie immer natürlich der wichtige Tipp am Ende.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.